Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night. Mit Dennis wieder. Super drauf. Ja, wir sind wieder ein bisschen später, aber das passt schon. Wir sind jetzt da.
Genau. Und ganz frisch und freudig und alle ziemlich gut vorbereitet, auch wenn wir jetzt ein bisschen später sind, aber ziemlich gut vorbereitet, weil viel Arbeit in den Shownotes steckt, ja.
Ja, die Farbe ist schrecklich, aber sonst.
Ja, das lässt sich ändern. In ein noch pinkeres Pink. Nein. In ein wunderschönes Blö.
Du versteuerst ein bisschen.
Ich übersteuere ein wenig.
Ja.
Das ist nicht gut. Ja, dann so vielleicht? So? Irgendwie so?
Ja, jetzt ist es, glaube ich, besser.
Okay, dann probieren wir das mal aus, ob wir das so hinkriegen. Gut, also.
Ja.
Haben wir noch irgendwas zu besprechen von letztem Mal? Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Leute im Chat, die noch irgendwie was haben, so von wegen letztem Mal, da war noch was und da hätte man noch was sagen müssen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Kommentare sind ja immer gerne gesehen, damit man das auch irgendwie verarbeiten kann und dementsprechend umsetzen kann in der kommenden Sendung.
Ja, ich glaube nicht.
Okay. Ansonsten, ja, würde ich mal mit der sehr mickrigen ersten Rubrik anfangen.
Ja.
Diaspora aktuell.
Ein paar Themen haben wir aber doch.
Ja, ein paar Themen. Also sagen wir mal so, es gab bereits einen Beitrag, wer es gesehen hat, auf Diaspora, vom Diaspora HQ, die geschrieben haben, ja, kommt jetzt hier so bald 04, aber da war jetzt nicht besonders viel Information, außer ein kurzer Aufruf so von wegen, helft uns, aber ansonsten nicht viel dabei und das ist, deswegen lassen wir das mal außen vor.
Ja gut, die einzelnen neuen Sachen haben wir in den letzten Sendungen schon immer mal wieder ein bisschen vorgestellt.
Genau, also eigentlich das Interessanteste und mitunter natürlich wichtigste oder sichtbarste Feature ist eigentlich Polls, also dass man Umfragen machen kann und Befragungen durchführen kann. Das war es aber auch erstmal größtenteils. Gut, Diaspora-Forum. Hatten wir drüber gesprochen?
Ja.
Was war das, Tuxi?
Das war so ein Forum, wo man halt über Diaspora schreiben konnte und das wollten sie jetzt, irgendwie wurde es geschlossen, jetzt wollen sie es wieder aufmachen. Mhm. Und die Abstimmung, die ist jetzt durch? Ja, nee, die ist noch nicht durch.
Nee, die ist noch nicht durch, aber also, zumindest sehr stark davon.
Ja, ich glaube, ich habe noch nicht abgestimmt, bei mir ist es ärgerlich, könnte ich einfach sagen, ja, macht einfach, ist egal. Mhm. Ja, dass halt Leute da, die im Forum wollen, wieder ein Forum kriegen. Mhm.
Ja, genau, weil dann die Kommunikation der Podmins besser funktioniert, wenn es irgendwie Hilfe benötigt. Und auch die User haben wieder eine Anlaufstelle, um eben, und damit man zum Beispiel auch alte Posts wieder rauskramen kann und nicht immer alles 15 Mal erklären muss, wenn man im Chat ist. Und das ist bedingt gut, schlecht, wie auch immer, weil es gibt ja bereits das Wiki und da stehen schon sehr viele Informationen drin. Mhm. Und so ein Forum, ja, kann auch ein Vorteil sein, kann aber auch wieder Overhead sein, den man nicht unbedingt braucht. Also, ja, muss man überlegen. Und wenn Leute das aufbauen möchten, können sie das ja gerne tun.
Ja, so habe ich mir das auch gedacht. So, wenn das einer machen will, soll er tun. Eben, ist halt immer so, es braucht halt dann schlussendlich auch einer, der es macht. Mhm, ist wie genau. Mit dem Programmieren. Das muss dann auch jemand machen, wenn die das entschieden haben. Ich weiß genau. Nicht, ist hier schon einer, der das dann machen würde, oder?
Ich habe die Diskussion bestimmt.
Nicht ganz durchgelöst.
Ja, ich in dem Fall auch nicht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, genau, es wurde auf jeden Fall gesagt, dass jemand, der die Diaspora-Forum.org Domain besitzt, dass der die veröffentlichen würde für denjenigen, der dann in Zukunft das übernehmen würde. Und ich denke, derjenige, der das initialisiert hat, wenn er da genug Mittelchen hat, würde der das wahrscheinlich auch umsetzen. Ansonsten könnte man gucken, dass man das nicht unter Diaspora Foundation irgendwie packt. Mal gucken.
Ja, Deus schreibt, funktioniert die Föderation, braucht kein Forum.
Das stimmt, ja. Oder hätten wir Gruppen oder sowas.
Ja.
So, ja, das dazu. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber wir kommen zu einem weiteren Buzzword auf dem Bullshit, auf der Bullshit-Bingo-Tafel. Und zwar das Chat-Feature.
Ja, und zwar hat es da, glaube ich, einer angeschrieben, dass er das gemacht hat.
Lukas Zauberstuhl war das, genau.
Ja, genau. This is the new You can cross chat from your bullshit bingo list. Mhm. Weil er das gemacht hat. Mhm.
Er hat das bei seinem eigenen Pod umgesetzt und hat da eine kleine Demo für gemacht. Und der Pod ist seechat.org oder seechat. Die Frage ist nur.
Da braucht es natürlich schon einen Chat bei der Domain.
Ja, natürlich, deswegen hat das ja wahrscheinlich auch reingesetzt. Ja. Ansonsten, ist erstmal irgendwie so ein kleines Teasing. Man sieht auch jetzt nicht allzu viel. Man sieht einen grauen Kasten und dann sagt er, verifizieren und bla und Zeugs. Und dann klickst du an und alles ist supi. Und dann werden zwischendurch, wird dann in diesem grauen Kasten, werden dann einfach der Benutzername und Co. angezeigt und dementsprechend die Nachrichten. Mehr ist erstmal nicht. Und hübsch ist das Ding absolut nicht, weil es halt nur ein grauer Kasten ist.
Ja, ein grauer Kasten, ja.
Genau. Ich bin tatsächlich am Überlegen, weil CSS und so, das liegt mir vielleicht gerade noch so, weil ich halt mit Ruby nichts anzufangen weiß.
Ja, er hätte ja auch einfach mal Bootstrap ein bisschen mehr verwenden können, vielleicht.
Ja, auch einfach das vorhandene Bootstrap, ja, weil Jasper baut ja schon auf Bootstrap
ist ja drin, dann hätte man da vielleicht ein paar Klassen verwenden können, weil wenn ich irgendwas bastel, dann ziehe ich einfach mal Bootstrap rein und es sieht dann einfach automatisch schon mal ein bisschen besser aus als so Standard-HTML, so Fefe-Style. Mhm.
Ich bin auch gerade am Überlegen, ob es nicht irgendwie Alternativen zu Bootstrap gibt. Wahrscheinlich. Also man kann ja mit Bootstrap relativ viel machen, aber das ist auch so, na gut, egal. Nee, könnte man tatsächlich dann eben solche Sachen per Bootstrap erstmal vordefinieren und dann später etwas expliziter anpassen.
Ja, es sollte halt vor allem eine Library sein, die, also ein Ding sein, was schon in Jasper drin ist.
Genau das, weil neue Abhängigkeiten zu erzeugen bringt halt überhaupt nichts.
Ja.
Aber hier vielleicht so ein paar manuelle Anpassungen machen.
So. J5LX schreibt Alternativen zu Bootstrap, Foundation und Semantic UI.
Stimmt, ja. Also Foundation weiß ich und Semantic UI. Okay, falls es jemand noch wissen möchte. Wie gesagt, Bootstrap wird dann wahrscheinlich dementsprechend verwendet werden. Ich muss mal gucken, wo das Git-Repo ist. Dann kann man da mal ein bisschen mithelfen. Ich hoffe mal, dass er ein Repo dafür hat. Dann kann man da mal ein bisschen mithelfen und ein bisschen umbauen. Damit es schon mal zumindest in den Demo-Videos hübscher aussieht.
Ja.
Okay. Gut, das dazu. Und dann noch eine letzte Nachricht. Und dann sind wir auch mit der Rubrik schon wieder durch. Und die ist jetzt auch nicht so großartig. Also es gab eine DDoS-Attacke auf Diaspora Foundation.
Ja, nicht ganz. Ach so. Weil die DDoS-Attacke war gegen, wie hieß das nochmal? Point HQ, also den DNS-Dienstleister, den die Diaspora Foundation halt benutzt. Mhm. Und die waren halt down und Jasper war dann halt einfach nur betroffen.
Mit dazu.
Weil halt gut. Die DNS-Server nicht mehr funktioniert haben.
Genau.
Ja. Aber eben die jetzt glauben, ja, Jasper ist so gut, dass sie gehackt werden, die müssen sich enttäuschen, weil die Attacke ging nicht gegen Jasper, sondern die waren halt nur halt.
Gegen den Anbieter für Domains und Co.
Ja.
Genau.
Die waren da nur Opfer.
So. Genau, die waren nur Kettenopfer. Ja, ja. Also war nur die Abhängigkeit vom DNS-Anbieter. Ja, mehr ist dem auch nicht hinzuzufügen, außer wenn ihr euch ein bisschen mit Linux auskennt. Auch selbst wenn nicht, könnt ihr euch damit ein bisschen beschäftigen. Ihr könnt die direkten IP-Adressen für Diaspora Foundation und so weiter direkt eingeben bei euch im Linux. Da gibt es eine kleine Mini-Anleitung.
Das geht auch unter Mac und unter Windows.
Unter Windows weiß ich nicht.
Lustigerweise gibt es sogar unter Windows eine etc-Hosts.
Really?
Wow. Ja, die heißt da sogar so.
Das ist witzig. Das
ja, ist witzig. Die ist irgendwo versteckt unter Windows System 32, irgendwo da Drivers. Weiß es gerade nicht genau auswendig, aber irgendwo da ist sie versteckt und heißt dann auch, dann ist ein Ordner etc und da drin eine Datei Hosts. Ich frage mich ja, wo die herhaben.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Woher könnten die das wohl haben? Naja, okay. Also ja
genau,
klar.
Die funktioniert auch so. Also die ist genau gleicher Syntax wie unter Linux und Mac.
Wunderbar. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr das da eintragen. Das heißt, selbst wenn der DNS-Hoster dann mal flöten geht, wieder einmal, weil das könnte durchaus sein, dass das wieder passiert, weil da kann der DNS-Hoster wenig gegen tun, dann könnt ihr das da einrichten, dass ihr trotzdem auf die Foundation-Seite kommt, falls ihr das für nötig erachtet.
Ja, muss man aber vorsichtig sein, wenn man das einträgt und Diaspora mal umzieht, dann laufen die Einträge plötzlich ins Leere und dann sieht es so aus, als wäre es down und es ist nicht down, weil es halt neue DNS-Einträge gegeben hat.
Genau.
Deswegen muss man das immer im Hinterkopf behalten, man hat da was eingetragen und wenn was plötzlich nicht mehr geht, dann muss man das als erstes prüfen.
So sieht's aus. Gut, das dazu, das war die erste Rubrik.
Ja, ach so, da muss ich Jingle spielen. Haha.
Blick aus dem Fenster.
Ja, es kommt die Zeit, wo es hell ist draußen, wenn die Rubrik kommt. Das ist toll. Gut, es war die erste Rubrik auch ein bisschen kurz.
Ja, genau. Dazu, ja, also normalerweise brauchen wir jetzt keine halbe Stunde für die erste Rubrik, obwohl das kommt drauf an, wenn man wieder.
Wir hatten Feature da auch schon länger.
Ja, stimmt. Ja, wir hatten auch mal 2-Stunden-Sendungen fast für die Diaspora halt. Aber gut. Das war früher.
Ja, mal gucken. Damals.
Also Blick aus dem Fenster ist diesmal ziemlich voll. Diesmal geht's um das Zensurheberrecht. Also Urheberrecht und Zensur zusammengebracht. Das ist der Titel eines Beitrags von der Open Knowledge Foundation. Die Open Knowledge Foundation sind unter anderem die Anbieter von fragdenstaat.de. Das heißt, sie versuchen an Daten für bestimmte, also versuchen dabei zu helfen, Daten vom Staat entweder aufzubereiten. Also das ist das macht die Open Knowledge Foundation grundsätzlich. Das heißt, wenn ihr Kartendaten oder sowas habt, also Stadtdaten, kommunale Daten, die ganz wichtig sind oder eben, naja, irgendwie aufbereitet werden müssen, dann macht meistens die Open Knowledge Foundation da was zu. Ansonsten macht die Open Knowledge Foundation, wie gesagt, die Aktion Frag den Staat, wo ihr selber eure Informationen erstreiten lassen könnt. Also die helfen euch dann, an bestimmte Institutionen des Staates ranzutreten und dementsprechend Informationen rauszuholen. Zum Beispiel beim Verfassungsschutz. Da haben wir gleich auch noch ein sehr interessantes Thema zu. So, Frag den Staat. Frag den Staat hatte zudem, also die Webseite hatte zudem ein Dokument veröffentlicht. Das war ein Gutachten, was unter Verschluss gehalten werden sollte, nach offiziellen Angaben des Innenministeriums. Und die Open Knowledge Foundation hat gesagt, nö, machen wir nicht. Und haben das öffentlich gestellt und haben das auch weiterhin öffentlich zur Verfügung gestellt. Jeder kann sich das Gutachten runterladen und angucken und so weiter und so fort. Und die Bundesregierung hat die dann erstmal abgemahnt. Ja, wie normalerweise so die Hollywood-Leute, die dann die MP3-Downloader und Co-Filme-Downloader quasi abmahnen. In dem Fall hat das unsere Bundesregierung veranstaltet. Das Interessante ist, so einen ähnlichen Fall gab es bereits schon mal mit der WAZ Mediengruppe. Die WAZ ist hier die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Das ist hier in NRW eine relativ bekannte, dort eine ziemlich bekannte und sehr, sehr weit, breit gefächerte Mediengruppe mit relativ viel Einfluss. Dazu kommt, die hatten damals Afghanistan-Files veröffentlicht, also eigentlich Dinge, die top-secret waren, wurden dann dementsprechend veröffentlicht auf einer Seite und dann wurden die dementsprechend schon verklagt von der Bundesregierung. Und die Frage war jetzt, also die Open Knowledge Foundation ist so ein bisschen auf Aggression gebürstet, weil die haben jetzt, also das ist jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr her mit dieser Abmahnung und seitdem ist nichts passiert. Die Open Knowledge Foundation wartet also derzeit darauf, dass eigentlich die Bundesregierung weitere Schritte einleitet nach dieser Abmahnung. Das heißt, theoretisch, die Open Knowledge Foundation wirklich verklagt. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Und jetzt hat die Open Knowledge Foundation gesagt, okay, wir wollen jetzt die Anwaltskosten erstattet haben. Also sie versuchen da, weil sie haben ja einen Anwalt eingeschaltet für die Abmahnung und so weiter. Und diese Anwaltskosten hätten sie jetzt gerne mal von der Bundesregierung erstattet. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil mit diesem Werdegang muss es irgendwann zu einer Entscheidung kommen, wie das denn genau jetzt mit Urheberrecht, Zensur und Meinungsfreiheit in irgendeiner Weise einhergeht. Weil es gibt bereits Entscheidungen zum Urheberrecht, aber es gibt das noch nicht in Bezug auf Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit. Und deswegen, das könnte so der erste Schritt zu so einem Whistleblowing-Urteil werden. Ja, weil wir jetzt hier in Deutschland jetzt keine Edward Snowdens haben. Wir haben zwar ähnliche, also in die ähnliche Richtung gehende, auch Whistleblower in Deutschland, aber die sind halt meistens, ja, werden natürlich nicht so bekannt und haben vielleicht auch meistens nicht so die brisanten Informationen. Wer Inge Hahnemann kennt, die hat ist zum Beispiel Whistleblowerin der AGE. Ja, also die hat Dinge im Jobcenter aufgedeckt, wie das da läuft, und hat das mal öffentlich kundgetan und ist dann sofort suspendiert worden.
Ich glaube, da habe ich mal von gehört.
Genau, also das, wie Hartz IV funktioniert und was für ein, wie schrecklich diese Sanktionen sind und so weiter, was für einen Einfluss die da drauf haben und dass es überhaupt nichts bringt, das hat Inge Hahnemann zum Beispiel bereitgestellt. Nur als Beispiel mal für eine deutsche Whistleblowerin. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Foundation, auch Konfrontationskurs mit unserer Bundesregierung. Ich hoffe, da gibt es jetzt endlich dann irgendwann mal eine, also ne, die wollen halt durchziehen mit den Klagen, und dementsprechend bin ich gespannt, was am Ende dabei rauskommt, weil sonst kann nämlich weiterhin das genau das passieren, was mit der WAZ auch passiert ist. Ja, die werden verklagt, die werden abgemahnt, die werden verklagt, und dementsprechend müssen die dann die Sachen runternehmen. Aber es braucht jetzt mal endlich einen juristischen Spruch, weil wenn das zum Beispiel Einzelpersonen machen, die haben die finanziellen Mittel nicht. Und die Open Knowledge Foundation hat derzeit die finanziellen Mittel und nutzt diese dann dementsprechend. Gut, so, das dazu. So, und dann gab es, auf der Republik, die Republika war ja vor einer Woche, vor zwei, irgendwie sowas.
Ja,
auf jeden Fall, ich habe mir die Lobo-Rede angesehen, das war ganz nett, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Spaß gemacht, sich das anzuhören, und er hat auch durchaus in vielen Punkten recht. Je nachdem, wie man jetzt zur Person Lobo steht, aber immer mal wieder hat er doch mal ganz nette Sachen dabei. So, aber jemand anderes, der da besondere Aufmerksamkeit erregt hat, war ein Moment, ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben. Seemann auf jeden Fall heißt er irgendwie mit Nachnamen.
Michael Seemann.
Genau, Michael Seemann. Danke. Michael Seemann, der hat einen Beitrag über dezentrale soziale Netzwerke gebracht, einen Vortrag, ja, und wie man diese zum Erfolg bringen könnte. Und Golem hat das Ganze nochmal relativ kurz und kurzweilig zusammengefasst, wenn auch mit sehr großen, relativ großen Lücken, aber der Kern der Aussagen, die er da getroffen hat, wurden dann nochmal reflektiert, und ein kleines Mini-Interview gab es mit ihm. Und es war ganz interessant. Also die Überlegung war, dass dezentrale soziale Netzwerke, also dass Netzwerke nur dann sinnvoll sind, wenn viele Leute da sind. Macht ja auch Sinn, ja? Wenn ein er hat das Beispiel mit einem Telefonanschluss gegeben. Wenn du einen Telefonanschluss hast, aber du hast niemanden, den du anrufen kannst, dann bringt dir so ein Telefonanschluss halt nichts. Das ist
grundsätzlich. Das sieht schön aus und man hat einen.
Ja, man ist erreichbar, aber wenn ich keinen anrufe, bringt es halt nichts. Und so ähnlich sind allgemein soziale Netzwerke aufgebaut. Du hast ein soziales Netzwerk, musst eine kritische Masse erreichen und kannst dann somit alle rüberziehen. Ja, so eine, wie heißt das? Er hat das soziale Gravitation genannt, war ein sehr schöner Begriff. Ja, der also die Leute quasi anzieht, so von wegen, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Leute und können darüber jeden erreichen. Und das ist ja bei Facebook ganz, ganz stark der Fall. Meist wechseln ja nicht zur Diaspora, weil jetzt so viele Features fehlen. Das ist zwar auch ein Grund, aber die meiste Zeit wechseln die Leute nicht, weil sie die anderen Leute, die sie auf Facebook haben, nicht dort finden. Und dass auch das Finden gefunden werden auf Diaspora relativ kompliziert ist. Und er hat überlegt, wie könnte man das denn jetzt in irgendeiner Weise zusammenbringen? Er ist irgendwie so ein Verfechter der Post-Privacy-Bewegung. Wer die nicht kennt, die wird auch gerne mal Spackeria genannt. Und die Post-Privacy-Bewegung, ja, aus guten Gründen, ne, so die Post-Privacy-Spackos hat irgendjemand die mal genannt, und seitdem nennen die sich auch gerne selber Spackeria, um das irgendwie aufzunehmen. Und es geht darum, dass Privatsphäre teilweise gar nicht mehr teilweise gar nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit, und dementsprechend man da in irgendeiner Weise anders reagieren muss. Ja, die halten Privatsphäre jetzt nicht für was komplett Obsoletes, aber so im alltäglichen Umgang mit Facebook und Co. ist denen das relativ egal, weil diese Daten sind halt da und die werden halt erhoben und da kann man auch halt nichts gegen machen. So, auf jeden Fall war jetzt die Frage, wie kriegt man jetzt die Leute da zusammen auf beispielsweise Diaspora. Das hat er übrigens auch angenommen, also angegeben und war ganz interessant. Es gab auch Leute, die auch von Diaspora da waren und ihn dann dementsprechend kurz nachher, nach dem Vortrag direkt angesprochen haben und gefragt haben, naja, du hast gerade erzählt, auf Diaspora wäre tote Hose. Ich sehe das ganz anders. Ja, und hat dann kurz dargestellt, so von wegen, ich habe da gerade bei Diaspora einfach jemand gefragt, ob irgendjemand mal Platz hätte, dass ich für die Republika über Nacht irgendwo unterkommen könnte. Und sie hätte wohl sofort eine Antwort bekommen, das wäre alles gar kein Problem gewesen. Ne? Also nur so das als Beispiel. Und Michael Seemann ist selber auch auf Diaspora. Also ich weiß nicht, wie aktiv er da ist und ob überhaupt jetzt aktiv, aber er hat auf jeden Fall sein postet. Das war ihm dann doch mal wichtig. War ganz interessant.
Ja, ja gut, wenn er halt nicht aktiv ist, dann ist es vielleicht schon tote Hose.
Er hatte zudem, wie gesagt, diese soziale Gravitation angesprochen. Das heißt, wir müssen halt versuchen, irgendwie Leute schneller und einfacher zusammenzubringen. Das hat zum Beispiel, er hat das am Beispiel WhatsApp erklärt, wie das am besten funktionieren könnte. Wir haben eine zentralisierte Instanz, in Anführungszeichen, nämlich unser Telefonbuch. Ja, in unserem Telefonbuch, deswegen hat WhatsApp funktioniert. Wir haben unser Telefonbuch, die ID ist die Telefonnummer, also das, was schon bekannt ist. Und bei Facebook ist es zum Beispiel der ganz normale Name, über den man die Leute suchen kann. Im Telefonbuch hast du die Telefonnummer und WhatsApp sucht nach diesen Telefonnummern und guckt, ob es bereits WhatsApp-Accounts gibt und versucht dementsprechend diese Kontakte direkt aufzubauen. Das heißt, Michael ist eher der Meinung, man sollte genau dieses Potenzial, was in was WhatsApp und Facebook bereits ausnutzen, nämlich dass es quasi dezentralisierte, zentralisierte Stellen gibt, also wie eben das Smartphone, wo Informationen abgerufen werden können, die zur Weiterverbreitung des Dienstes beitragen können. Das heißt, er hat zum Beispiel angeboten zu sagen, es gibt so eine Art About Me Page, ja, also du hast eine Seite, also About Me, wer es nicht kennt, ist tatsächlich einfach eine Webseite. Dort habt ihr eine Auflistung an Diensten, wo ihr seid, mit den jeweiligen IDs und Zugang, also mit den jeweiligen IDs, dass man die Leute dementsprechend zuordnen und hinzufügen kann. Ja, Tumblr, Twitter, Facebook und Diaspora und Co. Was dabei hilft, diese Verteilung schneller vonstatten gehen zu lassen. Und das würde er sich wohl wünschen, dass solche Applikationen irgendwie entworfen werden, dass solche Diaspora-IDs zum Beispiel schneller und besser und einfacher verbreitet werden können, dass man zum Beispiel Leute nach E-Mails fragen bzw. durchsuchen kann. Ja, das ist ja gerade eine Sache, die ja bei Diaspora vor kurzem abgeblockt worden ist, so von wegen, das geht ja nicht und überhaupt und bla und so und das ist ja auch Privatsphäre und so.
Ob ich erreicht bin oder nicht. Die E-Mail-Adresse auf jeden Pod irgendwie ausbreiten, weil sonst funktioniert das nicht.
Nee, es wird irgendwie sowieso vom offiziellen Pod abgefragt. Ja, so ähnlich wie Beiträge vom offiziellen Pod erstmal abgefragt werden und dann einfach nur gespiegelt werden.
Also, ja, aber du musst ja erstmal wissen, welches der offizielle Pod ist.
Ja, das weißt du über die ID.
Ja, wenn du die ID
hast. Ach so, ja, gut, klar, dann brauchst du den Rest ja nicht.
Deswegen
ja.
Funktioniert halt nach E-Mail-Suchen nicht, weil du nicht weißt, auf welchem Server du nach dieser E-Mail suchen müsstest.
Stimmt.
Das heißt, du müsstest die E-Mail schon bei dir gespeichert haben. Das heißt, die E-Mail müsste einfach mal so an alle Pods verteilt werden. Mhm. Und ich will das nicht.
Nee, ich auch nicht. Deswegen, das ist tatsächlich immer so ein größeres Problem, wie man, ne, man muss die Leute dann halt nach einer ID fragen und so. Und vielleicht, wenn Diaspora auch für die Smartphones in Zukunft besser nutzbar wird, das heißt, dass man zum Beispiel viele Sachen in QR-Codes einfach anzeigt, zum Beispiel die Diaspora-ID in QR-Codes anzeigen lässt, rüberscannen lässt und dementsprechend hinzugefügt wird. Das wäre super, wenn es ordentliche Apps jetzt und eine API ja, für Diaspora gibt.
Ja, dann brauchst du halt mal eine API und eine App. Dann ja, nochmal wieder so weiter ein paar
und so weg. Und, ja, ja, genau. Und trollolol. Und ja, damit haben wir das nächste Ding crossen können, nämlich API und Apps und mobile Endgeräte. So, also er hat noch ein paar weitere Punkte angesprochen, zum Beispiel, dass ich glaube, es waren die drei Begriffe Privatsphäre, Dezentralität und Verbreitung, also Verbreitung im Sinne von erfolgreiche Verbreitung. Privatsphäre, Dezentralität und erfolgreiche Verbreitung können nicht alle zusammen passieren. Das war seine These. Das heißt, entweder muss man sich auf zwei auslegen, das heißt, wir machen einmal eine dezentrale Geschichte, dafür bleibt aber wahrscheinlich die Privatsphäre auf der Strecke, oder wir machen nur Dezentralität und Privatsphäre, das schränkt aber höchstwahrscheinlich den Erfolg ein. Und solche Geschichten, so hat er versucht, das irgendwie zu erklären. Oder wir machen nur auf Privatsphäre, aber dann geht die Dezentralität flöten. Also Posteo zum Beispiel wäre jetzt ein Mail-Anbieter, der ja zentral ist somit, aber der zumindest versucht, Privatsphäre zu fördern, indem er eben anstatt Werbung zu schalten oder Daten auszuhandeln oder sonst irgendwas, eben einen Euro pro Monat nimmt. Beispielsweise.
Naja, aber ein Mail-Anbieter, klar, ein Mail-Anbieter selbst ist zentral, aber
ja, Mail an sich ist dezentral, ja.
Ja.
Aber es geht um den Mail-Anbieter. Ja, also klar. Ja, ja, hast schon recht. Logisch. Jeder kann da einfach so einsteigen, das ist richtig. So, das dazu. Schaut euch den Vortrag an, ist wirklich interessant. Er bringt da so ein paar ökonomische Dinge mit rein und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich kein Freund der Ökonomie bin, weil ich es ja auch im Studium habe und so, aber er hat es sinnvoll eingesetzt. Ob das alles am Ende dann so funktioniert, wie er sich das vorstellt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es bringt zumindest mal einen möglichen Ansatz, wie man das Ganze angehen könnte, Diaspora oder andere dezentrale soziale Netzwerke zu forcieren und zu stärken und zu, ja, so in die breite Masse zu bringen. Jabber zum Beispiel hat er als positives Beispiel herausgestellt, weil inzwischen ja relativ viele Leute einen Jabber-Account haben oder das sogar an Unis angeboten wird, standardmäßig.
Ja, ja, Jabber verbreitet sich langsam.
Ja, das ist super. Das ist super.
Das ist toll.
Dafür, dass es das Protokoll schon wie viele Jahre gibt? 15?
Weiß ich nicht.
Müsste man mal nachgucken, aber ist auf jeden Fall schon
eine ganze Weile. Also 15 Jahre benutze ich es noch nicht, aber schon ein paar Jahre.
Das heißt doch nichts. So, okay, das dazu. So, kommen wir mal zur NSA.
Ja. Ja,
also, ne? Also von sozialen Netzwerken mal wieder ein bisschen mehr zur Netzpolitik. Und zwar die NSA in Lederhosen. So die Überschrift bei Netzpolitik.org. Für den Beitrag. Und zwar geht es darum, dass der Juraprofessor Matthias Becker gesagt hat, dass es rechtlich Möglichkeiten gibt, dass der Bundesnachrichtendienst den Internetverkehr von und nach Deutschland annähernd vollständig mitschneiden kann.
Aha.
Was ziemlich, also BND ist bei uns, ich weiß ja, weißt du ja wahrscheinlich, ist bei uns sehr
die NSA,
also der Geheime, ja, der größeren Auslandsgeheim. Genau, unser Auslandsgeheimdienst. Und die haben auch eine Kooperation mit der NSA, ist ja klar. So, auf jeden Fall hat theoretisch der BND die Möglichkeit, rein rechtlich, rein juristisch, hat er die Möglichkeit, diesen den kompletten Internetverkehr von Deutschland mitzuschneiden. Dazu kommt, dass es gibt eine Begrenzung in diesen Abhandlungen. Also es dürfen zum Beispiel nur, es gibt eine Begrenzung von 20%. Das ist ganz interessant. Es dürfen nur 20% des Datenverkehrs mitgeschnitten werden. Soweit die Begrenzung. 20% des allgemeinen Datenverkehrs dürften allein mitgeschnitten werden. Diese Regelung ist aber komplett sinnlos. Aus dem einfachen Grund, dass zum Beispiel an dem größten Knotenpunkt innerhalb Deutschlands, also diese 20% der Datenverkehrs, ist, glaube ich, nicht allein nur aufs Internet begründet, sondern eben auch auf Telefonverbindungen und solche Geschichten. Aber das Interessante ist hierbei, diese Regelung ist komplett sinnlos, weil die der D6, also der größte Knotenpunkt Deutschlands in Frankfurt am Main, hat eine 10 Terabit Leitung. Also 10 Terabit pro Sekunde könnten da theoretisch durchgeschossen werden. 20% von 10 Terabit.
Die Rechnung geht nicht so ganz auf bei mir.
Wieso?
Wieso dürfen Sie 20% vom maximal Möglichen mitschneiden? Dann müssen Sie einfach das maximal Mögliche einfach fünfmal so groß machen, wie das, was da ist. Und dann dürfen Sie immer alles mitschneiden.
Ja, theoretisch schon. Also wie gesagt, das ist jetzt wie gesagt eine Auslegung eines Juraprofessors. Ja, ob das jetzt so im Detail so funktioniert, wie sich das alle Leute vorstellen, ist eine andere Sache. Aber ist zumindest theoretisch könnte man das wohl nach diesem Juraprofessor so auslegen.
Falli schreibt, so läuft das nicht, Radio Dennis.
Hä? Wieso?
Ich weiß nicht, was er genau damit meinte. Aber ja, eben, ich finde es halt komisch, dass das 20% des Datenverkehrs, aber dann von dem maximal möglichen Datenverkehr auszugehen, ist auch völlig falsch.
Tja, mir brauchst du das nicht erzählen.
Ja, Falli schreibt so dasselbe, was ich auch meine. Ich glaube nicht, dass man das so irgendwie auslegen kann. Dass
ich hab den Beitrag nicht geschrieben.
Ja.
Wie gesagt, aber es ist auf jeden Fall, kann gut sein, dass sich dieser Juraprofessor da irrt. Oder dass da vielleicht ein kleiner Fehler gemacht worden ist. Was ja, ist ein Fehler? Ist ein größerer.
Vielleicht muss man das auch nur behaupten und hoffen, dass die es anderen nicht merken und sagen, ja, 10 Terabit da und ja, da genau. Dürfen jetzt zwei.
Kann auch sein,
und wenn ja. Da keiner nachschaut, dann dürfen sie es halt.
Mhm. Ja. So. Das wäre es eigentlich schon dazu. Also wie gesagt, es gibt da noch mal ein paar mehr Details in dem Beitrag, den ihr euch angucken könnt. Dort wird noch mal ein bisschen stärker beschrieben. Die einzelnen Absätze werden dann noch mal kurz aufgeführt, wonach denn der Bundesnachrichtendienst denn welche Berechtigung in der Netzüberwachung oder grundsätzlich in der Überwachung hat. Ja, und wie weit das eingeschränkt wird oder nicht.
Ja.
So. Von den einen Überwachungstechnologien im Inland kommen wir mal zu den Überwachungstechnologien, die wir so ins Ausland verschiffen. Ja, Deutschland ist ja mitunter nicht nur drittgrößter Waffenexporteur, sondern auch irgendwie, weiß ich nicht, einer der größten Exporteure von Überwachungstechnologie, sei es Siemens, sei es, ach was weiß ich, also gibt relativ viele, auch relativ unbekannte Firmen, die von Deutschland aus gerne mal Überwachungssoftware exportieren. Und man glaubt es kaum, ich möchte mal kurz zitieren, Gabriel, also Sigmar Gabriel, will die Exporte über sogenannte Einzeleingriffe so lange unterbinden, bis die Europäische Union strengere Regelungen zum Export und Spähtechnologien beschlossen hat, die automatisch auch in der Bundesrepublik gelten werden. Dies soll Ende des Jahres geschehen. Für die Lieferung von Staatstrojanern, Abhörsoftware und anderen Spähprodukten ins Ausland ist dann eine Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nötig. Heißt im Klartext, es gibt einen Exportstopp für Überwachungstechnologien. Ab jetzt sofort.
Ja, finde ich toll.
Ich finde das auch erstmal begrüßenswert, bin aber mal gespannt, wie denn dann dieses explizite Gesetz für, also es geht ja vor allem um die Definition von Schurkenstaaten, wie es ja immer so gerne, ja, die sind ja auch böse, ja, wenn das aber dann unsere Freunde sind, weil sie uns Öl liefern, ist es immer so eine problematische Sache. Deswegen, also wenn das in der EU ordentlich umgesetzt wird, und das hoffe ich, also I keep my fingers crossed, dann wunderbar. So, jetzt erstmal einen Exportstopp komplett zu verhängen, finde ich schon sehr mutig und finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, doch, muss ich tatsächlich sagen. Hat mich positiv überrascht.
Was Sinnvolles.
Ja, also ich meine, Gabriel hatte ja schon beim TTIP, beim Freihandelsabkommen für der EU und USA und so weiter, hat er ja schon gesagt, ja, die Leute, die ringen sich da über etwas auf, was es noch gar nicht gibt und dagegen kämpfen sie an. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, und solche Geschichten, da hätte ich ja gerne mal etwas stärker überlegt. Und und jetzt macht er mal diesen Schritt. Ist auch schön. Ist auch schön zu beobachten. Mal gucken, was draus wird. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die EU das ordentlich umsetzt. Und die Definition von Schurkenstaaten, also sie werden es wahrscheinlich dann anders nennen, aber die Definition dieser Staaten, die dann eben keine Überwachungssoftware bekommen, ist dann die Frage, wie die definiert werden und wie man die, wann das geupdatet wird, ja, wann sie Schurkenstaaten sind und wann nicht. Ja, mal abwarten. Gut. Kommen wir zu Schurkenstaaten. Ja. Zu großen Schurkenstaaten. Zumindest manchmal wird, ja, Schurkenstaaten nicht im arabischen Raum, diesmal im asiatischen Raum. Die Chinesen, ja, die weltgrößten Überwacher, haben wir bisher immer geglaubt. Ja, alles, das Internet ganz Chinas ja komplett durchforsten und so, und das ist ja auch alles ganz problematisch und bla, und schränken die Pressefreiheit ein und geht gar nicht. Ist ja auch richtig so. Aber die Chinesen haben jetzt durch die NSA-Enthüllungen erstmal sich überlegt, wir haben hier noch ein paar Windows-Rechner und wir haben jetzt auch mit einigen Windows-Rechnern sind wir leider auch schon umgestiegen auf Windows 8. Und jetzt überwacht man uns da. Das ist nicht so gut. Und sie haben es dann so umgesetzt, dass sie gesagt haben, auf Regierungsrechnern darf kein Windows 8 installiert werden.
Finde ich geil.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich reibe mir auch die Händchen. Ja.
Ich meine, Windows 8 will eh keiner benutzen.
Ja, das ist ja eine andere Sache, ne?
Ja, aber, und dann, ich würde da direkt anfangen zu arbeiten, wenn ich so einen Job hätte.
Vor allem könntest du das sogar, obwohl in China, also, naja, ich weiß nicht, zensiert das Internet? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, gut, das ist ein bisschen blöd, aber wenn du da ja in der Regierung arbeitest, ich weiß ja, vielleicht haben die da ja noch irgendwo ein unzensiertes WLAN oder sowas.
Wahrscheinlich. Aber das Coole ist natürlich jetzt noch zusätzlich, dass sie nicht nur sagen, nö, Windows 8 wollen wir nicht. Sie steigen auch nicht auf Mac OS X um, komischerweise, weil es auch eine US-amerikanische Firma ist. Nein, sie steigen höchstwahrscheinlich auf ein Linux-basiertes OS um, was sie selber bauen.
Ja, noch geiler. Da kann ich da ja direkt als irgendwie Entwickler einsteigen, wobei ich kann sehen, nicht wirklich, das ist doof.
Ja, der Punkt ist, dass wahrscheinlich auch die Open Source Leute davon profitieren werden, hoffe ich zumindest, ja, dass so zumindest ein paar Code-Schnipsel bei den Leuten wieder ankommen. Ob das jetzt im Linux-Kernel ist oder sonst irgendwo, ist mir vollkommen egal. Aber dass am Ende des Tages, wenn eine Regierung schon an einem Linux-Betriebssystem mitarbeitet, dass dann auch ein bisschen was zurückkommt, das wäre super. Ja, das wäre eine Win-Win-Win-Situation, wie die Ökonomen sagen würden. Ja. Also
der wahre Grund, wieso sie Windows 8 nicht wollen, ist bestimmt, dass sie gerade so Zeitbombe haben wollen, wie Faldi heute gepostet hat, dass da Windows 8 plötzlich sagt, du hast jetzt 15 Minuten Zeit und dann reboote ich einfach mal und du kannst nichts tun.
Ja, das raff ich auch
also,
nicht.
Also irgendwie kann man doch was tun, aber er hat halt so einen lustigen Beitrag verlinkt, wo jemand dann ganz verzweifelt war, dass er noch so viel Zeugs offen hat, dass er nicht alles speichern kann und ob er das abbrechen kann. Und 15 Minuten später hat er geantwortet, es hat rebootet. Nein, ich habe alles verloren.
Ach Gott, ey.
Ja, mit so einem System will man einfach nicht arbeiten.
Ich hab mir tatsächlich Windows 8 auch vor kurzem, also 8.1 wohlgemerkt, auch vor kurzem angesehen bei einem Kollegen und er meinte so, das wäre total toll. Und dann wollte er dann zur Demonstration extra ganz cool und lässig zeigen, dass er doch Chrome in so einer Metro-Oberfläche anmachen kann. Und machte dann Chrome, also musste er rechtsklick und dann auf Chrome und dann mit Metro-Oberfläche anzeigen lassen. Und dann öffnete sich Chrome eigentlich ganz normal, nur halt in Vollbildmodus, aber auch nicht komplett. Das heißt, das Fenster, du hattest unten einen schwarzen Balken, rechts einen schwarzen Balken. Also das war einfach ein Grafikfehler. Und ansonsten hattest du ein kleines Browserfenster, was nicht ordentlich funktionierte und was zwischendurch mal manche Bilder in Regenbogenfarben verwandelte. Und er wusste nicht, wie er dieses Fenster wieder schließt. Ich wusste zum Glück, dass man Alt F4 drücken kann, um dieses Ding wegzukriegen. Aber er hatte keine Ahnung, wie er sein Programm schließt. Und ja. Ich saß dann da, hatte mir das eine Weile angesehen und fing dann lauthals an zu lachen, weil er vorher hier so gesagt hat, ah, er käme dann super mit klar und wäre total glücklich damit und
ich erinnere mich doch, als ich das erste Mal, manchmal ganz klein vor einem Windows saß und ich habe da irgendwie dann mit Paint rumgespielt und so, das war voll lustig und dann hieß es ja, ich soll halt den Rechner dann ausschalten, wenn ich fertig war und ja.
Das hat nicht funktioniert. Ne?
Weil ich einfach den Beenden-Knopf, der funktioniert hat, und den Start nicht gefunden habe. Den Start-Button habe ich halt ausgeschlossen, weil da kann es ja nicht sein.
Nee, weil Start ist ja nicht beenden.
Ja, und ja, das war mein erster Kontakt mit Windows.
Süß. Ach ja, auch ich kann mich damals noch erinnern, ich habe mit Paint tatsächlich Pixelgrafiken gemacht. Also ich habe tatsächlich immer das Raster angemacht. Damals kannte ich ja GIMP noch nicht. Habe Raster angemacht und dann habe ich angefangen. Damals schon GIMP? Ja. GIMP ist relativ früh entwickelt worden. Die haben ja extra für GIMP damals nur GTK entwickelt.
Ah.
Deswegen, stimmt. Und oder GTK Plus haben sie dafür entwickelt. Deswegen heißt es ja GIMP Toolkit.
GIMP ja. Toolkit?
Ja. Also es gibt das GNOME Toolkit. Aber ist auch egal. Ist Palaver. Aber die Chinesen wollen kein Windows 8 mehr und wir freuen uns alle jetzt ganz drüber und sind ganz schadenfroh. So, andere Sache. XMPP haben wir gerade als wunderbares Beispiel angebracht. Und jetzt ist es endlich soweit. Die XMPP Foundation, I think so, hat jetzt mehrere Provider angeschrieben und angefragt, ob sie nicht mal hier so einen kleinen Wisch unterschreiben wollen würden, dass sie nämlich jetzt alles nur noch in Vollverschlüsselung bieten, also überbringen. Das heißt, es werden einfach unverschlüsselte Verbindungen nicht mehr akzeptiert. Mit unverschlüsselten Verbindungen ist nicht irgendwie OTR gemeint, also dass irgendwelche Nachrichten von Person zu Person, also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung passiert, sondern dass die Verbindung vom Client, also von Pidgin oder von Mirinda, um jetzt mal ein Windows-Programm zu nennen, von Mirinda zu dem jeweiligen Server und dann wieder zu einem anderen Server und so weiter.
Das ist doch irgendwie anders. Das klingt komisch. Aber ich benutze es ja nicht, deswegen. Ich dachte, das heißt irgendwie anders.
Mirinda heißt es, ja.
Miranda. Fall dann schreibt
Miranda. Achso, Miranda. Okay, dann halt Miranda. Ja, Mirinda war
komisch.
Ja, Miranda, Mirinda war die Nachmache von Fanta irgendwie aus dem von Pepsi, glaube ich, von der Pepsi.
Ja, das ist eine billige Cola. Fällt ja auch. Ja, jetzt macht Sinn, ja.
Ja, so. Auf jeden Fall deswegen, also viele Anbieter, das waren jetzt irgendwie 70 Anbieter, hört sich erstmal wenig an, aber wenn man so überlegt, was so die größten Anbieter von XMPP sind, die haben gesagt, wir werden auf jeden Fall keine unverschlüsselten Verbindungen mehr akzeptieren, so dass zumindest die Grundannahme, dass Informationen vom Client zum Server geschickt werden und dann wieder zu einem anderen Server und dann wieder zu einer anderen Person, dass das auf jeden Fall funktioniert und verschlüsselt vonstatten geht.
Ja.
Das ist schon mal schön. Das ist schon mal ein erster Schritt und ich bin gespannt, wie das denn weitergeht. Wie gesagt, das war jetzt der Startschuss für die Verschlüsselungsinitiative. Wie das weitergehen wird mit dem XMPP und Jabber-Protokoll, ist dann die Frage. Die Leute arbeiten dran und ich bin gespannt.
Aber Startschuss verstehen, jetzt irgendwann, weil verschlüsseln kann man ja auch von vorher schon.
Klar, aber es ist so, das irgendwie zu bündeln und da ein ganzes Konzept draus zu machen und zu sagen, wir machen jetzt hier XMPP-Verschlüsselung und mit allem drum und dran, was so soll. Ne? Also es ist eher so eine Kampagne als viel eher jetzt direkte Umsetzung. Erstmal ist es eine Kampagne.
Ja, eben, also Snoopy schreibt gerade erzwungen. Eben, das heißt, ab heute wird es quasi erzwungen, dass es verschlüsselt wird.
Genau.
Finde ich gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich irgendwie bei mir auch einstellen kann, dass er das erzwingt auf dem Server.
Bestimmt, dann solltest du das auf jeden Fall mal tun.
Weiß nicht, gibt es da irgendwo Anleitungen? Muss ich mal suchen nachher. Aber dann genau. Muss ich den Server bestimmt wieder neu starten, das ist doof.
Machst du mitten in der Nacht.
Ja, aber mitten in der Nacht sind auch Leute online. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich muss jemanden umbringen, wenn ich den Server neu starte.
Oh.
Ja, Schubi, ich habe noch kein Prosody. Ich muss endlich mal auf Prosody migrieren.
Okay. So, das dazu. Nochmal NSA und Google. Und zwar die NSA und Google und zwar nicht jetzt irgendwie einfach Mitarbeiter von Google oder Mitarbeiter von der NSA, die dann mal so nachgefragt haben, hör mal, wie ist das denn bei euch? Nicht die haben irgendwie Mails ausgetauscht oder sowas. Also wirklich so, hey, hallo, ich bin der, hast du nicht gesehen und wollte mal fragen, wie es dir so geht so ungefähr. Sondern der Vorstand von Google und Mr. General Keith Alexander haben zusammen E-Mails ausgetauscht. Immer mal wieder. Und die sind jetzt geleakt worden vor kurzem. Und da gibt's unter anderem auch eine Mail, wo also wirklich wahnsinnig freundschaftlich wurde das da gemacht. Hey, ja, schön dich zu sehen. Und ne, war letztes Mal echt total toll. Also als wären sie die besten Freunde gewesen. Ja, also so schreibt General Alexander an Eric Schmidt und Sergey Brin. Und ja, es war total super und keine Ahnung und übrigens, wir werden jetzt ein Meeting veranstalten über Sicherheitsangelegenheiten. Ich habe das jetzt mal einfach so blöd ins Deutsche übersetzt, war irgendwie, naja, ist auch egal, also Sicherheitsangelegenheiten. Und wir haben das bereits schon mit Microsoft, Dell, AMD, Intel, HP und Apple besprochen und ein paar davon werden auch wieder dabei sein und so und wir wollten euch mal einladen, ob ihr nicht vorbeikommen wollt. Und irgendwie Eric Schmidt hatte das irgendwie ja nicht abgelehnt, aber hatte irgendwie so, ja, so ganz freundschaftlich so, ja, hey, ja, danke, Mr. General Alexander, ist ja alles supi, ist ja alles toll. Ja, wir können aber nicht, ja, also es war irgendwie so unterschwellig, ja, diesmal nicht, weil ich habe leider einen Termin oder sowas. Also es war sehr, sehr komisch und es zeigt halt auch, wie locker man da so im Jargon miteinander umgeht. Zwischen Alexander und zwischen NSA und Google. Ja, obwohl Google ja jetzt Google allgemein als Datenkrake zu bezeichnen, ist ja durchaus richtig, ja, ist ja durchaus angemessen, aber sie versuchen immer noch dieses Don't be evil, ne, das ist ja deren Slogan, deren Firmenphilosophie, versuchen sie immer noch so ein bisschen zu forcieren und dementsprechend als Kampagnen immer gut zu verwenden, ne? Ob es jetzt Google Glass ist oder Google, YouTube und wie sie nicht alle heißen, Hangouts. Ja, das ist alles, du kannst jetzt alles miteinander mit einem Konto vernetzen, alles super, alles toll, aber wo bleiben dann meine Daten? Ja, bei uns. Und wer kriegt die dann später? Na, Mr. Alexander. Obwohl heutzutage nicht mehr. Gut, das dazu, wie gesagt, gibt es auch nochmal detailliertere, da könnt ihr euch die E-Mails auch mal angucken oder zumindest eine, die Hacker-News daraus gesucht haben.
Ja.
So, dann gibt's einen kleinen Link-Tipp für euch, und zwar einen kleinen Beitrag, wo ihr auch gerne noch weiter debattieren könnt. Das ist ein Blogbeitrag von Jan Karres vom Blog, und er hat darüber geschrieben, über die Einsamkeit des lebendigen Netzes. Hört sich super an. Und sein Fazit bei diesem Beitrag war: Mir fiel einfach in den vergangenen Monaten auf, dass diese Lebendigkeit im Netz eine andere als im Leben außerhalb der Quadrate, also der Pixel, ist. Denn dort ist, egal wie bewegt das Netzleben ist, eine andere Form der Lebendigkeit von Bedeutung. Denn ansonsten macht sich ein Hauch von Einsamkeit breit. Er hat vorher so ein bisschen beschrieben, wie das denn so ist. Er ist die meiste Zeit an Projekten beteiligt, ne, immer so ein bisschen zielorientiert beteiligt, das heißt Open-Source-Projekte oder sonst irgendwas, und versucht da mitzuwirken und hat dann auch dort mit Leuten zu tun, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber er hat halt das Gefühl, wenn er den Laptop zuklappt, dann ist er halt alleine in dem Raum. Und dass er, selbst er, der ja dann relativ viel zumindest übers Netz kommuniziert, doch immer mal wieder so sich danach sehnt, eben mit so wirkliche Freundschaften zu entwickeln, so dass man sich auch mal treffen kann oder sonst irgendwas. Und er hat das auch schon bei sich, er wohnt ja irgendwo in der Nähe von München, hat das auch schon mal versucht mit irgendwelchen Fußballvereinen, aber die meisten kannten sich da schon, und dann war das alles nicht so einfach für ihn, sich da irgendwie einzubetten, und das war ein bisschen problematisch. Deswegen, schaut euch das mal an, und vielleicht könnte man auch ein bisschen ihm ein paar Tipps geben, wie das in Zukunft besser laufen könnte, oder auch einfach mal eure eigenen Erfahrungen schildern. Das dazu. ArcOS hatten wir ja mal vorgestellt. ArcOS ist ein kleines Betriebssystem für das Raspberry Pi, für diesen kleinen Platinencomputer, den ihr einfach überall hin mitnehmen könnt, und der halt klein, und da ist ein Linux drauf, und das ist total super. Und ArcOS ist auch Linux-basierend, und das gibt es, wie gesagt, fürs Raspberry Pi, aber inzwischen gibt es das auch für andere kleine Platinencomputer, wie zum Beispiel das QBoard 2 und QBTruck. Dafür haben sie die schon Versionen veröffentlicht. Solltet ihr also so einen Platinencomputer bei euch rumliegen haben, dann könnt ihr ArcOS jetzt auch ganz locker flockig da drauf installieren. Und derzeit in Arbeit, falls ihr das Ding auch noch irgendwo zu Hause rumliegen habt, ich weiß ja nicht, welche Platinencomputer ihr alle gekauft habt, ist es BeagleBone Black. Dafür wird derzeit gearbeitet, dass das auch noch portiert werden kann. Das nur als Nebenbei-Info. Ansonsten ist ArcOS natürlich inzwischen doch ziemlich gewachsen, nicht nur von der Community und von der Aufmerksamkeit, sondern auch vom Feature-Reichtum her. Und ich glaube, inzwischen kann man auch Tiny RSS einfach mal kurz app-mäßig installieren, was ziemlich, ziemlich cool ist.
Ja. Jo. Ich habe nur Raspberry Pis von denen, die da aufgezählt sind. Aber ja, die könnte ich mal ein bisschen mehr benutzen. Irgendwie komme ich da nicht so wirklich dazu. Aber dann könnte ich das auch mal ausprobieren.
Ja, ich würde das wahrscheinlich auch erst machen, wenn ich erstens hier eine schnellere Internetleitung hätte, dass ich das eben mal einen Router hänge, also dass ich hier meinen Pi an einen Router hängen würde. Und wenn ich eine schnellere, und wenn ich einen besseren Router hätte. Also diese zwei Bedingungen müssen erst erfüllt werden, bevor ich ArcOS wirklich nur so nutzen kann, wie ich es gerne nutzen würde. Aber gut, kann man erstmal nichts machen. Noch ein Link-Tipp. Und zwar gibt es einen Beitrag auf verfassungsschützen.de. Das ist ein Blog, Nachrichtenseite zum Thema Verfassungsschutz und wie eben die Nachrichtendienst, also eher so ein Aktivisten-Blog so ungefähr, wo es darum geht, eben die Geheimdienste abzuschaffen, ja, also wo das gefordert wird, unter anderem. Und es werden dann natürlich auch gerne immer mal wieder Beispiele dafür angeführt. Ein Beispiel, wie gesagt, ist nur ein Link-Tipp, ist, dass man in Potsdam hat ein Partygast, so, der ist so in Szene-Kneipen unterwegs, ja, auch so eher linkes Spektrum, keine Frage, aber der ist da eben halt in Kneipen unterwegs und macht da Party, und auf jeden Fall ist er wohl vom Verfassungsschutz, zumindest für die Zeit, wo er da war, observiert worden. Und zumindest markiert worden, so von wegen, der war da.
Hey, du machst da Party, du bist auffällig.
Ja, sicher. Genau nach dem Motto. Und er, der wohl also auch politisch aktiv ist, aber jetzt eben, sie haben ihn jetzt nicht voll observiert, sondern er war einfach nur einer von 150 Leuten, die bei diesen Partys dabei waren. Und er hat, um das rauszukriegen, dass der Verfassungsschutz Informationen über ihn hat, hat er einfach mal eine Anfrage gestartet. So, lieber Verfassungsschutz, haben Sie dann irgendwelche Datensätze über mich? Ich würde gerne erfahren, welche, warum und wieso und weshalb. Und wie gesagt, die wurden rausgegeben, die wurden auch dementsprechend veröffentlicht, und es gibt nochmal ein kleines Interview, wo das nochmal stärker belichtet wird. was denn da jetzt genau noch mal bei rumgekommen ist und dass das auf jeden Fall nicht zu Paranoia führen soll, sondern in erster Linie dazu führen soll, dass mehr Leute nachfragen bei den Diensten, also bei den Geheimdiensten, dass da am Ende des Tages sehr, sehr viele Informationen rausspringen und man eben selber weiß, was über einen erhoben worden ist. Ja, und ich glaube, das werde ich tatsächlich auch mal machen. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass ich auch schon mal in Anführungszeichen markiert worden bin. Und das würde mich doch mal interessieren, was der Verfassungsschutz NRW denn über mich so zusammengesammelt hat, wenn überhaupt.
Ja, sowas würde mich auch mal interessieren. Ich würde aber auch zum Beispiel gerne mal wissen, was Facebook schon alles für über mich weiß, obwohl ich da kein Konto habe.
Ja, das wäre auch mal interessant, ja. Aber da gäbe es ja.
Die Frage ist immer, wie kommt man an solche Informationen?
Ja, meistens nicht so einfach. Außer man hat selber einen Account da. Aber sich selber einen Account anzulegen, nur um dann später Informationen zu bekommen, die kann ich zum Account gehören? Naja. Ja, ja. So. Das dazu. Wie gesagt, ein Link-Tipp und nochmal ein bisschen was mit NSA. Und die NSA hat eine Spezialeinheit für das Installieren von Wanzen. Die haben ein komplettes SWAT-Team, nein, die haben eine Spezialeinheit, eine Untereinheit, die sich nur damit beschäftigt, Postpakete, ne, ganz normale Pakete, aufzumachen, elektronische Geräte da rauszunehmen, diese elektronischen Geräte mit Wanzen zu bestücken, diese elektronischen Geräte wieder einzupacken und weiter wieder abzuschicken, und zwar ins Ausland. Das ist die Aufgabe der Spezialeinheit. Die sitzen da den ganzen Tag, warten auf Pakete, die reinkommen, die von den USA ins Ausland geschifft werden sollen. Ja, also noch nicht mal innerhalb ungefähr der USA, sondern immer schön ins Ausland. Das heißt, wenn ihr eine, sagen wir mal, Xbox One in den USA bestellt, weil die hier in Deutschland nicht produziert werden, was auch immer, bla. Ja, also das heißt, sie werden von den USA rübergekarrt nach Europa. Dann kann es euch passieren, dass dort eine Wanze drin versteckt ist, die NSA dort rein implementiert hat, weil da eine Spezialeinheit dran sitzt und diese Wanzen da einbaut.
Das heißt, wenn ich mir eine Xbox bestelle aus den USA, dann kriege ich noch eine Wanze gratis mit dazu.
Ja. Genau, das ist quasi ein kostenloses Angebot. Auch Amazon wird sich darüber freuen, dass du Kunde gewesen bist. Vor allem weiß Amazon danach natürlich, was du an diesem Produkt besonders toll gefunden hast, ohne dass du jemals noch eine Kritik geschrieben hast.
Ich meine, die Xbox brauche ich nicht, aber die Wanze wäre mal lustig zum Auseinandernehmen.
Das stimmt, ja. Zum Beobachten dann, und dann mal so. Ja.
Ich meine, was man damit alles Lustiges anstellen kann und so.
Ja, theoretisch müsste man sich das mal angucken, indem man einfach mal den Laptop aufmacht und mal reinguckt, ob da nicht irgendwie was drin ist.
Ja, genau. Schnuppi schreibt, Bügeleisen haben Wifi-Sniffer und keine Wanzen. Ja. Das war ja auf dem Kongress, wo sie das gesagt haben, dass es Bügeleisen mit WLAN gibt.
Naja, klar. Ja, das dazu sonst noch irgendwie was? Ja, nee, erstmal nicht. Noch eine letzte Sache, ich hatte Posteo ja schon öfters mal erwähnt. Posteo setzt jetzt Dane ein. Dane ist ja, also D-A-N-E, ist die Abkürzung, D-A-N-E, ist die Abkürzung für DNS-Based Authentication of Named Entities. Und es funktioniert folgendermaßen. Warum ist das wichtig? Dane ist ein offener Standard und der eröffnet einen sicheren Weg, die Echtheit eines Servers vor jedem Verbindungsaufbau automatisiert zu verifizieren. Heißt, du hast einen SMTP-Server, also du hast ein E-Mail-Konto und willst eine E-Mail senden, beispielhaft. Und dann kontrolliert, also so wie ich das zumindest verstanden habe, wahrscheinlich wird gleich wieder ein Shitstorm im Chat losgehen. So hatte das zumindest Heise erklärt, oder zumindest so habe ich es verstanden. Der SMTP-Sender schickt eine Anfrage an den DNS-Anbieter von der Domain, an die du das schicken möchtest. Das heißt, ich schicke jetzt eine E-Mail an The Radio CC, ja, von meinem privaten Account. Und dann schickt der Server, von dem ich das absende, meine Mail, schickt erst eine Anfrage an den DNS-Anbieter von The Radio CC. Und der DNS-Anbieter ist derjenige, der uns die Domain überlassen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Der DNS-Anbieter von The Radio CC ist Hetzner im Moment.
Siehst du? Genau. Das heißt, er schickt eine Anfrage an Hetzner und Hetzner gibt dann wiederum zurück, ob dieser Name dementsprechend echt ist. Ja, also es wird einfach nur zurückgegeben, jo, ist sicher. Und dann wird das wieder zurück an den Server gegeben und erst dann wird die Mail geschickt.
Ja.
So, Shitstorm im Chat? I don't hope so.
Schnubbi schreibt, ich verkneif mir den Shitstorm.
Okay, okay. Aber es war jetzt nicht allzu schlimm, hoffe ich zumindest.
Das weiß ich nicht. Ich habe mich leider, also ich habe auch schon von diesem Dänen gehört, aber es steht halt auch noch auf meiner To-Do-Liste, wo ich noch nicht dazu gekommen bin. Schnubbi schreibt, doch. Da muss Schnubbi ganz schnell in Mumble kommen und es richtig erklären.
Genau, dann soll er mal hier reinkommen und dann uns das mal kurz erklären, wie der ihn funktioniert.
Weil eben das Problem, ich will das auch mal bei mir dann umsetzen, weil eben ist auf einer Standard, das muss ja irgendwie gehen dann bei mir, aber ich habe halt noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen. Das ist ein bisschen blöd, aber ja. Den verifiziert SSL und TLS CAs nicht mehr, nicht weniger. Ach so.
Ach so, ja dann. Auch hübsch.
Ich dachte, da gehörte noch mehr dazu, aber dann war ich wohl auch falsch informiert. Hm.
Gut, das dazu. Wir sind somit mit der zweiten Rubrik und vorletzten Rubrik durch.
Ja, Knöpfe hier.
Neues aus der Community.
Ja, ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn jemand einschaltet, wenn wir gerade die Kategorie wechseln und du sagst, Knöpfe, ich glaube, der denkt, wir sind gerade in so einer Nähsendung oder sowas. Ja, also es kommt bestimmt gut an. Also, oh, wow, ein Format ganz allein nur ums Nähen. Und diesmal geht es um Knöpfe.
Ja.
Ja, das wäre aber ziemlich langsam, weil du hättest im Hintergrund dann dieses Geratter, also von wegen, und jetzt nähe ich ums Eck. Und jetzt bin ich fertig. Das bringt doch nichts. Jetzt mache ich hier die Füllung rein und jetzt habe ich ein kleines Tuxkissen. Schön, aber.
Ja, falls ich schreibe, Knöpfe ist auch ein Bullshit-Bingo-Ding.
Ah, ja, stimmt. Ja, wunderbar. Ups. Das stimmt, ja. Inzwischen ja. Schon.
Ja, die Rubrik war überraschenderweise plötzlich fertig, obwohl es halt das letzte Thema in der Rubrik war. Aber. Ja, der war halt plötzlich fertig
ganz
danach.
Plötzlich, ja. Ganz plötzlich, ja.
Wer konnte denn damit rechnen?
Ja, wer konnte denn damit rechnen, dass der Tag irgendwann endet und es Nacht wird? Ja, das ist ja also ganz plötzlich.
So. Schnubbi kann nicht kommen, weil er erst sein Mikrofon holen muss und dann ist 5 Minuten vergangen. Deswegen kann er uns den nicht erklären.
Kann er uns am Ende der Sendung dann nochmal erklären.
Ja, Schnubbi kommt dann einfach am Ende der Sendung als Special Guest noch schneller
rein. Ja, genau. Der kann ruhig schon mal sein Mikro holen, dann wird das am Ende geklärt hier. So, also, Adrenalin hat mal einen Tweet gepostet, der auf Diaspora, und zwar, dass Schweden, also das war ein Tweet von dem WikiLeaks-Account, von dem WikiLeaks-Twitter-Account. Schweden gibt wohl ein, in Anführungszeichen, WikiLeaks-Gesetz heraus. Und Paul Greindl soll sich das doch mal in Details mal angucken. Dieses Gesetz soll wohl den Presseschutz für die Server in Schweden, für die WikiLeaks-Server in Schweden, aufheben. Es gibt derzeit wohl einen Presseschutz für die Server von WikiLeaks in Schweden. Mhm. So von wegen, ja, das ist hier freie Presse und Source-Schutz, also hier so Source-Safety, Quellenschutz, ja, Informantenschutz. Und das wäre wohl jetzt durch ein Gesetz oder soll durch ein Gesetz oder ist durch ein Gesetz bereits aufgehoben. Zumindest für WikiLeaks. Und Paul Greindl soll sich das mal angucken, weil er ja seit 10 Jahren in Schweden lebt und dementsprechend die schwedische Sprache ganz gut drauf hat. Ja, also, mal gucken, was dabei rumkommt. Wer sich dafür das Thema interessiert, bitte mal angucken und durchlesen und darauf warten, dass Paul damit fertig wird. Wer übrigens Paul mal hören möchte, wir haben tatsächlich mal eine alte Primetime-Sendung. Werbung. eine Sendung über Schweden. Wer sich ein bisschen für die schwedische Kultur interessiert, kann da mal reinhören. Und da wird es sicherlich auch nochmal eine neuere Ausgabe von geben.
Ja.
Gut, weiter geht's. Chaos. Chaos ist im Tauschrausch. Sie ist am Tauschring beigetreten, schon seit längerer Zeit, und hat jetzt auch ein Treffen absolviert mit einigen Tauschring-Leuten, weil aber da wohl mehr ältere Damen sind. Aber das Tauschen an sich ist wohl für sie grundsätzlich viel Aufwand und deswegen, ja, wäre eine Möglichkeit, also sie hat wohl noch viele Sachen zum Tauschen Und sie hat, also die Frage ist nun, wie sie so an bestimmte Sachen kommt und bestimmte Sachen weggibt, ja, ohne gleich hier eBay-Kleinanzeigen und einen riesen Aufwand zu betreiben, dass da doch vielleicht eine Möglichkeit wäre, das zum Beispiel an Verschenkmärkte der Umweltservices zu geben. Also zum Beispiel die Stadt, ja nicht die Stadtwerke, sondern hier so die Stadt, ach, wie heißt sie? Stadtumweltservice. Bei uns heißt sie Umweltservice Bochum. Die Frage ist, wie die denn, Umweltservice, ich brauche einen allgemeinen Begriff. Aber nein, einfach die Leute von der Stadt.
Okay.
Die, manche davon bieten so die Reinigungsfirmen oder was auch immer. Die bieten eben auch solche Verschenkmärkte an. Zum Beispiel für so alte Couches oder sowas, ja. Also die werden dann dort angeboten. Ja, das dazu. Wer sich um Tauschrausch und Tauschen und dem ganzen Kram noch mal ein bisschen mehr informieren möchte, kann das auf jeden Fall bei Chaos tun. Ein Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, dann an Thomas. Wer auch was tauschen will.
Genau, wer auch was tauschen will. Ja, warum nicht? Ne? Nur, ne? So, dann Thomas Leister hat mal die Frage in den Raum geworfen, weil derzeit ja Europawahlen sind, beziehungsweise diesen Samstag. Und auch wenn wir ja hier immer versuchen, total politisch neutral zu sein, also ich weiß nicht wer, aber irgendjemand bestimmt. der sollte vielleicht tatsächlich doch mal auf die Uhr gucken und dann überlegen am 24., also jetzt am kommenden Samstag, nee, am 25., am kommenden Sonntag mal vorbeizuschneiden im Wahllokal, ja, und Winke-Winke zu machen.
Gerade gewählt wird immer am Sonntag. Bei uns letzten Sonntag war nicht Wahlen, sondern Abstimmungen.
Mhm.
Und das ist bei uns auch immer am Sonntag.
Ja, macht ja auch am meisten Sinn. In den USA, seid froh, dass es am Sonntag ist. In den USA haben sie inzwischen die Wahltage schon in werktags verschoben und machen meistens die Wahllokale, glaube ich, schon um 18 Uhr zu. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung, die eigentlich die Wahl am ehesten nötig haben, so ungefähr, obwohl was auch immer man dann in den USA wählen soll, können das nicht durchsetzen. Weil sie gar keine Zeit dafür haben. Und deswegen sollten wir uns über unsere Demokratie tatsächlich auch einiges sollten wir auf jeden Fall glücklich sein, dass wir
können auch per Brief abstimmen.
Mhm. Ja, das habe ich auch gemacht, Briefwahl.
Ja, ich mache das dann, meist mache ich dann so in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag, wenn dann schon spät ist, dann fahre ich noch schnell mit dem Fahrrad da vorbei und schmeiße es in den Briefkasten, weil dann muss ich am nächsten Sonntag nicht früh aufstehen.
Ja, das ist eine gute Idee, warum nicht?
Ja.
Bei uns geht das irgendwie ein bisschen anders. Es gibt da irgendwie Begrenzungen, Einsendebegrenzungen. Ja, also ja, Briefwahlen.
Du musst halt am Sonntag einfach da sein. Entweder du tust es genug früh auf die Post.
Ja.
Oder du bringst es halt direkt zu denen an den Briefkasten, was von mir aus auch nicht viel weiter ist als bis zum Briefkasten.
So, also wie gesagt, also wählen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und der Thomas Leister hat einfach mal darüber sinniert, was denn wäre, wenn wir eine Wahlpflicht einführen würden. Was tatsächlich so im Sinne des Wortes ganz witzig ist. Ne? Also ich habe eine Wahl, aber eine Pflicht zu wählen. Ja,
Gab es nicht sowas wie Wahlpflichtfächer?
Ja, das ist aber wieder was anderes.
Nee, ja, das gibt es auch,
ja. Genau, da muss man auf jeden Fall was wählen. Man hat aber trotzdem die Wahlen, was man wählen muss.
Ja.
Klingt irgendwie doch ziemlich komisch. Aber ja, also man hat keine Möglichkeit, das irgendwie nicht zu wählen. Und die Frage war, also Rainer hatte in der Diskussion, da gibt es auch noch ein paar andere Beiträge, die sehr interessant waren, die folgenden sind jetzt herausgestochen. Rainer hat zum Beispiel gesagt, dass er für ein Quorum von 50% wäre. Das heißt, wenn der Wähleranteil unter 50% sinkt, dann wäre somit die Wahl nicht mehr gültig, weil damit würde die Bevölkerung nicht mehr repräsentiert werden. Finde ich eine super Idee. Ich glaube, weiß ich nicht, wie ist es in der Schweiz, weißt du das? Und ob es sowas gibt bei euch?
Also eine Wahlpflicht oder so?
Nee, ein Quorum, das heißt eine Grenze, ein Prozentsatz.
Nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, ich weiß gerade auch nicht, wie der Prozentsatz ist, also wie viel das bei uns wählen gehen.
So, ja, aber also ich wüsste wohl irgendwie um die 60 Leute, also 60 Leute, ja.
60 Leute.
In der Schweiz gehen nur 60 Leute zur Wahl und der Rest guckt zu, ja. Nee, 60% irgendwie um 65% habe ich wohl mal was von dem anderen Schweizer gehört.
Ja, ich hätte auch was zwischen 50% und 60% gesagt.
Was relativ wenig ist für so ein demokratisches halt Land.
Relativ wenig, aber wenn die Leute nicht wollen.
Tja, was machst du dann? Dann machst du nichts.
Aber wenn du sie zwingst dazu und sie dann einfach irgendwie einen Würfel hervornehmen und würfeln oder so. bringt es auch nicht viel. So. Also wenn man wählen bzw. halt eben abstimmen geht, dann sollte man sich schon mindestens kurz damit befassen, dass man auch weiß, um was es geht, weil sonst bringt es nichts. Dann soll man es einfach sein lassen.
Zum Beitrag von Thomas Leister gab es dann noch einen anderen Kommentar von Adrenalin. Nicht wählen gehen ist ein Luxusproblem. Ja, und da hat er sie nicht ganz unrecht. Ja, wie gesagt, andere Leute werden daran gehindert zu wählen und wir ruhen uns darauf aus, dass wir gar nicht wählen gehen wollen. Obwohl, ich meine, mit 72%, das ist zwar schon wenig, aber das ist immer noch, ich finde das immer noch, es könnte schlimmer gehen, zum Beispiel wie in der Schweiz. Aber ihr habt ja auch mehr Möglichkeit zu intervenieren durch Referenden.
Ne? Ja, ja. Also, das ist schon ganz cool. Die Leute, die sich halt dafür interessieren, die können halt, und wenn Leute halt nicht wollen, ist halt, ja, ist ihr Ding.
Genau.
Ist auch eine Wahl, quasi.
Ja, genau, die Wahl nicht hinzugehen.
Ja.
Ja. Andere Geschichte. Pirate Praveen haben wir ja öfters mal vorgestellt. Ist ein Inder, der auf Diaspora ist und versucht, Diaspora zu verbreiten in Indien und proprietäre Software aus dem Weg zu räumen und dementsprechend den Kindern auch ein bisschen was beizubringen, wie man denn mit Open Source umgeht und mit Facebook und warum das denn alles ganz, ganz böse ist und Probleme gibt. Und er ist tatsächlich jetzt mal in Schulen gegangen. Also in dem Fall ist er tatsächlich in Schulen. Es gibt auch ein schönes Foto von ihm wo bei dem Beitrag, wo ihr ihn seht, wie er vor einer Schulklasse steht. Und dann erzählt und erklärt, was denn Facebook jetzt ist und warum das denn so problematisch ist und so weiter. Und nach dem, was so beschrieben worden ist unter dem Foto, haben die Kinder, nachdem sie das dann auch gelernt haben, als die Kinder dann abgeholt worden sind, das auch den Eltern so ein bisschen gesteckt. So von wegen, Mami, Papi, wir haben heute gelernt, Facebook ist böse. Dann sollten wir was dagegen unternehmen. Das ist schon ziemlich cool. Und direkt bei den Kleinsten anzufangen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das für die Kinder bewusst zu machen, irgendwie, dass das problematisch ist, wenn proprietäre Software und solche zentralisierten Dienste wie Facebook und so weiter die Welt beherrschen. So, Ravenbird hat noch ein bisschen was zur Diaspora zu erzählen. Und zwar möchte er gerne die Einzelansicht-Buttons im Stream haben. Es gibt hier die Einzelansicht. Da habt ihr zum Liken, zum Resharen und zum
Kommentieren.
Danke, genau. Zum Kommentieren habt ihr ein jeweiliges Icon. Und dieses Icon könnt ihr anklicken. Und
das haben Icons auf sie.
Nicht alle, nicht
ja,
alle.
Gut,
manche sind nur zur Information.
Ja, die sind nur zur Deko da, ja.
Genau, genau. Auf Diaspora, wenn ihr in den Stream geht, habt ihr halt gefällt mir, weitersagen, kommentieren als ganz normal ausformulierte Links drunter. Ja. Icons wären natürlich hübscher. Und deswegen bittet er darum, dass das doch mal mit reinkommen könnte. Und Steffen van Bergerem, den ich ja von der Stopwatching als Demo in Köln kenne, der hat bereits schon einen Mock abgemacht. Wie es immer gerne. Hauptsache Mockups.
Ja, man hat wir haben jetzt gucken, so viele Mockups.
Ich finde das total super, weil es hat macht wie so zumindest den Eindruck, als würde das getan werden, auch wenn es dann vielleicht nicht der Fall
aber
ist.
Aber das Problem ist, wenn alle nur verschiedene Mockups macht und keiner die umsetzt, ja, kommen wir auch nicht viel weiter.
Dann hat es sich ausgemockt.
Vielleicht kommt immer jemand auf die Idee, eines dieser Mockups zu nehmen und das umzusetzen.
Ja, I hope so.
Ja, aber ich fände es auch cool, was irgendwo stand, dass ich weiß nicht, ob er, ich habe das mir das nochmal schon durchgelesen, aber irgendwer hat auch geschrieben, dass halt, wenn die Icons da wären, dass dann halt das nicht jedes Mal verschoben wird, weil wenn ich einen Beitrag liken will und weitersagen, dann klicke ich auf gefällt mir und dann klicke ich auf weitersagen und in diesem Moment tauscht sich der gefällt mir Link in gefällt mir nicht mehr um und ich habe dann auch schon aus Versehen, weil ich nicht genug weit nach rechts rüber bin, nochmal wieder auf gefällt mir nicht mehr geklickt.
Genau, und das wird sich auch beheben.
Mit Icons damit würde das halt nicht mehr größer und kleiner werden, das wäre schon ein Vorteil.
Wäre total super, genau.
Ja, stimmt, das hat Ravenbot dafür auch geschrieben, das mit dem Verschieben.
Genau. So, dann ein Beitrag von Dubious Dot, auch als The Dot unter diasp.de erkennbar, sehbar, weil Dubious ist sehr, sehr komisch geschrieben mit einem SZ und solchen Geschichten. Also, naja, gut, egal. Wie man einen Freund über das Mobile Interface hinzufügt, und dann hat er einen kleinen Beitrag gemacht, wo er dann so schrittweise aufzählt, wie man einen Freund beim Mobile Interface hinzufügt, weil es da immer noch kein direktes Interface für gibt, was doof ist.
Ja.
So, dann Lisa, die wir ja von, also Lisa P., die wir ja bereits schon von den Berliner Meetups kennen. Einmal im Monat passiert das, glaube ich. Die hat jetzt mal kurz aufgerufen für Beispiele für Vereinssoftware. Ja, also damit man Dateien speichern, Termine speichern, einen Chat aufbauen kann und Kommunikationswerkzeuge allgemein nutzen kann, so Diskussionswerkzeuge auch. Also einfach mal so aufgerufen, weil irgendwie ein Kollege einen Verein starten möchte und solche Tools braucht. Und da kamen dann drei zutage, natürlich die OwnCloud, MyCollab und Tine 2.0. Wenn ihr noch welche kennt, könnt ihr euch daran beteiligen. Wenn ihr noch welche braucht und noch ein bisschen mehr Hilfe braucht bei solchen Aktionen oder selber einen Verein gründen wollt, zum Beispiel einen diaspora-bezogenen Datenschutzverein, könnt ihr das gerne tun, vielleicht mit den Tools.
Ja.
So, weiter geht's. Der Vostok, ja, der freut sich immer ganz, ganz doll über ein Chat-Feature. Hatten wir ganz am Anfang der Sendung und jetzt können alle noch mal das zweite Mal durchstreichen. Ich glaube, das gibt's mehrfach auf der Karte. und er ja,
vielleicht jetzt gibt's ja XMPP noch als Board da, weil hier geht's ja um XMPP.
Das stimmt, ja, genau, weil wir haben jetzt, glaube ich, erstmal, haben wir da XMPP oder ist das nur WebRTC? Ich weiß es tatsächlich.
Du bist wieder lauter geworden, übersteuerst wieder, schreibt Falti.
Bin jetzt wieder lauter geworden? Das wäre mir jetzt neu.
Ich kann nicht einfach ein bisschen leiser machen, aber das macht dich für Falti nicht leiser.
Ich gehe einfach ein bisschen weiter weg vom Mikro, dann wird das funktionieren. So. Vostok hat nur ganz kurzerhand dazu aufgerufen, dass er doch mitentwickeln wollen würde und wenn es irgendwelche Leute gibt, die schon was entwickelt haben, na, wie zum Beispiel Lukas Zauberstuhl, die können sich bei ihm melden oder er meldet sich bei denen oder wie auch immer. Und ja, wenn ihr also selber da noch Bock habt und irgendwie noch ein bisschen was machen wollt, da, bitte melden. Dann hat der Trolli Minecraft auf seinem alten Laptop zum Laufen gebracht. Gut, das ist jetzt nicht so das riesige Thema, aber er hat das in Verbindung mit einem Xbox-Controller zusammengepackt, was ziemlich cool ist. Ja, erstmal Laptop an, Xbox-Controller, dementsprechende Driver auf Linux zum Laufen bringen, also Treiber, und dann an den Fernseher angeschlossen und hat ein wunderbares Foto dazu gemacht. Und ich fand das sehr, sehr, es wäre fast ein Werbefoto geworden für Gaming auf Linux, wenn nicht der Xbox-Controller im Weg wäre.
Ja, der läuft ja auf Linux.
Ja, ja, sicher, klar. So, dann...
Ja, auch auf dem Controller läuft kein Linux oder so.
So, wer sich also fürs Gaming interessiert, kann sich dann bei Trolli melden. Ansonsten arbeitet
er jetzt... Freut sich jetzt bestimmt, wenn wir das so sagen.
Bestimmt, ja. Ja, vielleicht so ein paar Tipps oder so. Also vielleicht auch ein paar Open-Source-Spiele oder Spiele, die nicht so viele Ressourcen fressen. Weil er nämlich auch an einem arbeitet, also an einem Raspberry Pi, den kleinen Platinencomputer, und da zum Beispiel Retro-Games zum Laufen bringen möchte. Wenn ihr da also in die Diskussion mit einsteigen wollt oder Vorschläge habt oder selber mal Hilfe braucht, oh Gott, nee, das sage ich lieber nicht. Wenn ihr wenn ihr die Diskussion durchlesen wollt, macht das mal lieber. So, Nino hat Solarpanels gebaut. Die hat sich alte IKEA-Bilderrahmen rausgesucht und hat dann Solarpanels draufgeklebt und verbindet die jetzt miteinander und will daraus ein Solarpanel bauen, wenn sie es nicht schon fertig hat. Auf jeden Fall zeigt sie da in einigen Fotos, wie sie das denn umsetzen möchte. Was eine coole Sache ist. Braden Walters ist höchstwahrscheinlich, kommt wahrscheinlich aus den USA, gehe ich jetzt einfach mal grundsätzlich von aus, auf jeden Fall aus einem englischsprachigen Land. Und der hat sich erstmal ganz herzlich bei der deutschen Diaspora-Community bedankt, also deutschsprachigen Diaspora-Community bedankt, weil er Deutsch unter anderem auch auf Diaspora gelernt hat. Er hat eben mit den Leuten interagiert und hat somit sein Deutsch verbessern können. Also er war jetzt irgendwie ein Austauschjahr oder Austauschhalbjahr oder sowas. Oder für ein paar Monate war er jetzt in Deutschland, in Hannover, irgendwo an der Uni. Hat da testweise irgendwie mitstudiert und sowas und geht jetzt leider wieder in der nächsten Woche nach Hause. Aber hat natürlich jetzt auch über Diaspora viele neue Kontakte gefunden, mit denen er dann auch über die Zeit hinweg interagieren möchte.
Ja gut, der ist ja auch immer im IRC und so und schreibt da auch Deutsch.
Ja, genau.
Das ist schon ganz lustig, wenn er da Deutsch lernt.
So,
dann finde ich eine coole Idee.
Genau. Zwei Posts noch, zwei Kleinigkeiten noch. Und zwar ein Gedankenexperiment von Kleiner Als. Ich finde, ich möchte unbedingt, dass er seinen Namen, also irgendwie was, selbst wenn es kryptisch ist, ja, aber irgendwie was man vorlesen kann. Oder größer als? Ich weiß
ja,
nicht.
Ich wollte gerade sagen, also
ist größer als.
Der Name ist kleiner als und das Avatar heißt größer als.
Ja, ach, naja gut. Aber, um das Gedankenexperiment kurz aufzugreifen, momentan geht die Entwicklung von KI, also künstlicher Intelligenz, ja recht flott voran. Mal angenommen, wir entwickeln irgendwann eine KI, die sich ihr selbst bewusst ist und sich selbst verbessern kann. Was würde dann passieren? Und dann gibt's irgendwie schon 14 Kommentare zu dem Thema und dann würde ich euch bitten, das einfach mal sich anzugucken und da mal ein bisschen mitzuarbeiten. Das ist bestimmt total hilfreich.
Ja, ich warte immer noch auf eine KI, die für mich programmieren kann und sich dann selbst weiterentwickelt und so. Und dann kann ich nur zuschauen und ganz verdienen, das wäre toll.
Ist doch auch was, ja.
Ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, die KI zu programmieren. Das ist ein bisschen blöd. Der Anfang ist noch so ein bisschen das Problem. Wenn es dann anfängt, sich selbst zu entwickeln, dann
macht das, kommt die Welt kein Problem. Genau, alles super. Genau, Skynet.
Ja.
Wer es nicht kennt, ist egal. So, etwas vom Sofa, auch bekannt unter dem allgemein bekannten Namen Tobias. Also nicht unser, nicht sonst irgendjemand, sondern etwas vom Sofa heißt Tobias im wahren Leben, kommt aus Bochum, witzigerweise, und isst gerne Currywurst, wie wir jetzt erfahren durften. Und er hat jetzt einen neuen Hashtag gegründet, den ihr vielleicht auch mal aufgreifen möchtet. Inoffizielle Werbung für Lokales aus der Region. Und hat dann dementsprechend einen sehr hier in Bochum oder im Ruhrgebiet allgemein bekannten Currywurst-Fachmann. ein Currywurst-Lokal, obwohl das ist auch alles wieder zu hochgeschoren. Einfach eine Currywurst-Bude. Dementsprechend ja, dargestellt. Wenn ihr also jetzt auch irgendwas. Ja, wenn ihr. Du kannst ja gleich machen. Wir sind ja jetzt am Ende.
Ja, ist ein bisschen weit weg.
Muss ja jetzt keine Currywurst aus Bochum sein.
Ja, aber wieso nicht? Das ist ja doch Werbung hier.
Ja, stimmt. Wenn ihr selber irgendwas Lokales habt, wofür ihr gerne Werbung machen möchtet, inoffizielle Werbung machen möchtet, dann macht das. Wird bestimmt sehr, sehr interessant, in Zukunft mal ein bisschen was aus anderen Städten zu hören.
Ja, etwas vom Stoffe schreibt, kannst du ja bestellen. Liefern die auch in die Schweiz?
Die liefern ja, aber in die Schweiz, keine Ahnung, ich denke nicht.
Ja, müssen wir selber warm machen, ja genau.
Ob die über die Grenze kommen? Ja, ansonsten sind wir am Ende der Sendung. Wir können ja gerne, wenn der
jetzt ist Schnubbi da, jetzt können wir Schnubbi reinziehen, dann kann er uns das noch erklären, wie das richtig funktioniert.
Genau, dann
ja, ich ziehe jetzt mal Schnubbi rein. Mhm. Hallo.
Hallo.
Nächstes Mal bitte mit Vorwarnung. Hi.
Ich hab doch vorgewarnt.
Ja gut, ich hab gerade Stream gehört.
Ach so, ja, da hast du Delay. Wenn du in Mumble gehört hättest, das ist so kein Delay.
Ja, ja. Ja, Dane. Wow. Zu Dane muss man ein paar Sachen verstehen. Und zwar erstmal, dass es ja Verschlüsselung gibt in diesem komischen Internet.
Was?
Ja. Und das ist im großen Teil die TLS. TLS ist eine bestimmte Verschlüsselungsart. Bla, die basiert im Großen und Ganzen auf Zertifikaten. Zertifikaten kann man sich vorstellen wie so kleine Chipkarten, mit der man sich authentifiziert und sagt, hallo, ich bin der und der. Und auf dieser Chipkarte sind so ein bisschen Daten drauf, zum sein Zeug verschlüsseln. Jetzt haben diese Chipkarten natürlich auch eine eindeutige Seriennummer. Im Fall von einem TLS-Zertifikat ist das ein Fingerprint, eine 32 Zeichen lange, 64 Zeichen, egal, eine X-Zeichen lange Kette, die einfach eindeutig dieses Zertifikat identifiziert. Dann gibt es das DNS. Das DNS ist was jeder mindestens 1000 Mal am Tag benutzt, aber irgendwie niemand sieht. Und zwar ist das DNS dafür zuständig, die lesbaren Domainnamen, also www.radio.cc in einer IP-Adresse aufzulösen. Weil eine IP-Adresse kann man sich schlecht merken.
Ich konnte meine von zu Hause mal auswendig, bis sie geändert hat.
Okay, dann nehme ich IPv6.
Aber ja, V6 konnte ich nicht mehr auswendig.
Spätestens dann wird es wahnsinnig schwierig. So, jetzt hat TLS so ein bisschen ein Problem, und zwar der Benutzer weiß eigentlich nicht, dass da so Zertifikate im Spiel sind und die können sich auch beliebig ändern. Und theoretisch kann jetzt jemand irgendein böser Hacker oder ein Geheimdienst sich dazwischenstellen und einfach so tun, als wäre er der Zielserver, gibt sein Zertifikat her, der Client verschlüsselt das Zeug mit dem Zertifikat von dem entsprechenden Geheimdienstserver oder Hackerserver, bla bla bla, und kriegt's nicht mit. Dann hatten clevere Leute die Idee und sagen, sie machen Dane. Dane heißt, sie benutzen das DNS, also dieses Domain-Name-System, mit dem unter anderem Domainnamen auf IP-Adressen gemappt werden und verifizieren damit TLS-Zertifikate. Das funktioniert, indem man einfach einen neuen DNS-Record anlegt und da rein diesen Fingerprint schreibt des echten TLS-Zertifikats. Wenn sich jetzt irgendwo ein Server dazwischen hängt, stimmt der Fingerprint nicht und der Client merkt, wow, ich habe zwar hier eine TLS-Verbindung, das ist auch ein echtes Zertifikat, aber es ist nicht das, was ich eigentlich haben will, und bricht theoretisch ab. Das ist Dane.
Das klingt super.
Ja.
Es kommt der Haken.
Das Problem, ja, genau, der Haken. Das Problem ist, man kann natürlich auch die Abfragen ans Domain-Name-System abfangen. Da gibt's auch wieder Möglichkeiten, diverse verschiedene Möglichkeiten. Das bekannteste aktuell ist der DNS Security Layer, kurz DNS SEK, SEC DNS SEC. Und da wird dann wieder bestimmte Sachen verschlüsselt und wird sichergestellt, dass man auch die DNS Antwort vom richtigen DNS Server hält. Inwieweit das jetzt sicher ist? Ja. Ist noch nicht umgangen und scheint auch relativ sicher zu sein, soll verhindern, dass man eben DNS-Abfragen, DNS-Antworten fälschen kann. Und in dem Fall macht natürlich Dane relativ viel Sinn, weil man sicher sein kann, dass die DNS-Anfragen nicht manipuliert wurden.
Ja.
Finde ich interessant, nicht nur das, was du gerade gesagt hast, sondern dass wahrscheinlich jetzt einige Leute auch die Bullshit-Bingo-Card von der Linux-Lounge rausgesucht haben und angefangen haben, da anzukreuzen.
DNS,
DNS-Hack habe ich auch gelesen.
Ja, eben, das DNS-Hack ist auch noch was bei mir auf der To-Do-Liste steht.
Ja. Also ist alles doch ein bisschen aufwendig oder geht es einfach nur zeitintensiv?
Ich glaube, bei DNS-Sec musst du vor allem, irgendwie muss das der Domain-Anbieter muss das unterstützen, dass du halt da irgendwie dein Dings eintragen kannst und der DNS-Server.
Ja, ich denke, Hetzner wird das wohl tun, ne?
Das Problem ist gar nicht Hetzner, sondern das Problem ist die Top-Level-Domain selber. Also .de hat natürlich keine Schwierigkeiten mit DNS-Sec, .io auch nicht, .cc. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also diese ganzen exotischen Domains können eventuell noch keinen DNS-Sec. Und natürlich die ganzen Nameserver müssen es supporten, wobei ich jetzt nicht weiß, ob's der Hetzner-Nameserver überhaupt schon blickt. Also das ist ein bisschen vielleicht noch schwierig.
Okay.
Ja, aber es müssen halt eine ganze Reihe muss da halt stimmen, dass es dann nachher funktioniert. Also es kann man nicht einfach auf dem Server irgendwie so einen Haken machen, hier, ich mach mal den DNS-Sec funktionieren.
Ja, ist ja auch noch eine relativ neue Technologie, ist ja erst von 1999.
Ach so, ja, da kann man
das sehen. Das ist fast so neu wie IPv6, genau.
Fast so neu wie IPv6.
Okay, also bevor das jetzt hier zu einem Nerd-Talk ausartet, sagen wir mal lieber vielen, vielen Dank, lieber Dennis, dass du uns das erklärt hast.
Ja.
Ich hoffe, es war für die da draußen alle verständlich. Ansonsten hört es euch einfach nochmal an. Wir stellen die Sendung sowieso nochmal nachträglich online. Und dann sonst fragt er das gerne nochmal direkt. Schickt ihm E-Mails.
Ja, genau. Schickt mir E-Mails. Ich kriege nur irgendwie 3000 am Tag. Hey.
Genau. Und fragt ihn nach detaillierten Ausführungen von DNS-Sec und Dane.
Ich schicke ihn einfach Links zu den entsprechenden Spezifikationen. Ja. Das heißt, haben die Leute halt Pech gehabt.
Ach ja, wie bei UbuntuUser.de oder jedem anderen Forum. Ja, okay. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der Diaspora Night? Ein kurzer Wischwasch noch am Ende. Und zwar war das jetzt die vorletzte Diaspora Night. Im Sinne von, im Moment ist halt Uni für mich und im Moment ist auch halt thematisch nicht so viel zu tun, auch in Bezug auf Diaspora. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen zu sagen, die Diaspora Night wird erstmal ein bisschen schläfrig und schläft dann für eine längere Zeit. Und Die Frage ist natürlich, da Tuxi meistens derjenige ist, der streamt, ja, also technisches Setup haben wir alles und sich vielleicht nochmal kurz vorher die Themen mal durchliest, aber eben die Themen nicht selber vorbereitet, was auch nicht schlimm ist, ich mache das ja immer mal wieder gerne, ist die Frage, ob es nicht vielleicht jemand von euch machen möchte. Also die Frage ist tatsächlich, ich mache wie gesagt die nächste in 2 Wochen nochmal, gibt es noch eine Diaspora-Night, wo wir nochmal drauf aufmerksam machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr über das, ne, also nächste Woche, übernächste Woche die nächste Diaspora-Night und darüber, darauf hinaus, da drauf die Diaspora-Night, dann könntet ihr theoretisch an meiner Stelle hier sitzen und mitmoderieren, wenn euer Mikro in Ordnung ist, wenn ihr eure Themen vor, also nicht eure, sondern wenn ihr allgemein Themen zu den 3 Rubriken vorbereitet habt und. Ich bin auch gerne bereit, euch da ein bisschen zu helfen, euch irgendwelche RSS-Feeds und so weiter rauszusuchen, alles gar kein Ding. Nur werde ich wahrscheinlich in Zukunft erstmal die Diaspora-Night nicht mehr weiter betreiben.
Ja, eben, also wir haben da vorhin im IRC schon ein bisschen darüber geredet, also geschrieben, viel mehr. Aber das Problem ist halt eben, ich habe keine Zeit, Themen zu suchen. Und deswegen wäre die Diaspora-Night ohne Themen ein bisschen leer. Das heißt, wir bräuchten halt einfach jemanden, der Zeit hat, die Themen zu suchen. Und dann kriegen wir das schon wieder irgendwie hin.
Genau. Wie gesagt, das ist auch nicht für immer. Ja, es ist nur im Moment so ein bisschen, ja, es ist nur nicht nur unitechnisch, sondern im Moment, wie gesagt, sind die Themen auch jetzt ein bisschen lau. Und weil ich gerade gesagt hatte, es muss jetzt irgendwie was ausgerechnet in diesen 3 Rubriken sein. Nicht unbedingt. Wir haben natürlich Jingles.
Wir sind ja auch flexibel, ja.
Genau, wir sind flexibel. Wenn ihr tatsächlich mal eine Idee habt, zu Netzpolitik was Ordentliches zu machen, also was heißt was Ordentliches, mal Themen etwas ausweiten wollt, also bestimmte Themen explizit ansprechen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, es gibt dann auf jeden Fall nochmal ein Vorgespräch dann mit uns, um mal zu gucken, wie ihr so drauf seid und ob ihr dort auch wirklich wollt, ja, also und ob ihr dazu auch geeignet seid, ja, und aber ansonsten schreibt uns einfach an, wenn ihr Bock drauf habt und gerne Anregungen für die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind. Wir werden zwischendurch vielleicht mal auch ein paar Anregungen entweder resharen oder dementsprechend selber posten, wenn was da ist. Das heißt, wenn ihr selber Ideen habt für eine kommende, neuere, ja, ein bisschen modernisiertere vielleicht, abgeänderte Diaspora Night, könnt ihr das gerne in Angriff nehmen.
Ja, Fabian hat auch noch geschrieben, du sollst noch einen Diaspora-Post schreiben, wo du danach dafür aufrufst.
Und ja, ich mache einen Blogbeitrag.
Blogbeitrag auch annehmen, dann können die Leute dann da darunter irgendwie kommentieren oder
auf jeden Fall
das Kontaktformular schreiben, wenn sie da irgendwie jemanden kennen oder selbst mitmachen wollen, der das machen will.
Genau. Wunderbar. Ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an euch beiden, Dennis und Tuxi.
Total anstrengende Arbeit hier.
Ja, hör mal. Aber schön, dass du mal wieder da warst. Ist ja auch wieder längere Zeit her. Also, dass du jetzt hier in der Sendung warst.
Ja, so spontan dann auch noch.
Ja, super. Sicher.
So. Ich bin sogar gerade daheim gewesen, deswegen ging das. Aber nicht, ich habe die Zeit noch nicht mal daheim. Dann wird es immer ein bisschen schwierig.
Oh, hallo, der Erklärbär. Ja, gerne.
Wenn Dennis mitmachen, also Schnuppi hier mitmachen will bei der Diaspora Night, dann müssen wir die einfach ein paar Stunden nach hinten verschieben.
Ja, dann wird's wirklich eine
Night. Dann wäre es eben eine Diaspora Night. Da machen wir nur um Mitternacht. Und
ja, so alles ab 0 Uhr wäre ich gerne zu haben. Aber.
Ja. Gut, wunderbar. Danke, Tuxi, für Stream und so weiter. Und wie gesagt, in einer Woche hören wir uns dann in Linux Launch wieder.
Achso, ja, in einer Woche in Linux Launch.
Und in 2 Wochen dann nochmal in der letzten Diaspora Night für eine gewisse Zeit, zumindest mit mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Ja, und morgen ist ja auch noch Valentins Feierabend. Ich weiß gar nicht, was sonst noch
genau
was. Freitag ist dann wieder Mixtapes Club diese Woche. Nur um die anderen Sendungen auch mal noch angekündigt zu haben.
Nee, vollkommen
nicht
richtig.
Nur immer Linux Launch direkt. Eindeutig, sondern die anderen Moderatoren sind ja auch noch da, die machen auch noch Sendungen.
Genau, und zwar sehr, sehr gute. Also da gab es letztens auch hier Fall, die hat wieder Alben vorgestellt und so. Und wie gesagt, die ganzen Mixtapes da noch zu streamen und so weiter, dass Lukas die dann raussucht und zusammenfasst und so. Es kommen auch immer wieder welche rein. Und wenn ihr noch welche habt, gerne. Ne? Also Lukas freut sich da immer wahnsinnig drüber. Also nicht nur Lukas. Also
ja, Lukas sitzt jetzt nicht zu Hause
und kriegt eine Mail und ja!
Die Hörer freuen sich dann ja auch wieder drüber, wenn die gespielt werden. Also es gewinnen alle.
Die nochmal, um das als Referenz anzugeben, die Idee dazu hatte tatsächlich CC-Katze, wer auch immer das dann im Ursprung war, wie, ne? Also auf jeden Fall derjenige oder diejenige wahrscheinlich hat die Idee gehabt und deswegen
verdammt. Der, weil Fall ja. Reinschreibt der.
Okay, danke. Ja, ich weiß ja nicht
viel. Ja, aber dann wär's ein CC-Krater.
Ja, deswegen dachte ich erst, aber gut. Gut, also, wir wollen jetzt nicht in eine Gender-Debatte verfallen, bitte nicht. Führt ihr auf die Diaspora. So, ich mache jetzt mal hier zu und.
Ja, du machst jetzt mal die Rollenden drunter. Ja. Dann bis spätestens in 2 Wochen. Tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.